Deutschlandfunk, Kultur heute.
Dazu lädt sie ein bisschen mit Reibeisenstimme, dafür aber mit Malzbonbon im Mund. Michael Köhlein, willkommen zu Kultur heute. Mozarts Clemenza di Tito. Bei den Salzburger Festspielen haben wir im Programm. Das Theatertreffen Berlin fragt sich, wie umgehen mit neurechtem Kulturkampf. Und anlässlich des Internationalen Museumstages hören wir über Mikwa. Das ist das neu entstehende LVR-Jüdische Museum im archäologischen Quartier Köln. Und zum Schluss blicken wir hier auch noch auf die Buchmesse in Rabat in Marokko. Mit einem Klassiker wollen wir beginnen. William Shakespeares Sommernachtstraum. Das ist viel gespieltes Liebesverwirrspiel, Liebesunordnung. Zugleich märchenhafte Gegenwelt mit Zauberwald und sinnlichen Ufern, wo verführerisch wilder Thymian blüht. Zum Ende der elfjährigen Intendanz von Stefan Bachmann am Schauspiel Köln, der ans Wiener Burgtheater wechselt, gab es eben diesen Sommernachtstraum. Zum verdunkelten Himmel über Deutschland eine finstere Komödie mit Elfen, Geistern, Zauberei und Frauen, die sich in Esel verlieben. Jan Bosse hat das inszeniert, Dorothea Markus war zu Beginn ja in einer Art kölschem Straßenkarneval.
Launig plaudert das Premierenpublikum noch im Karlsgarten, jenem schönen Vorhof der Fabrikhalle Karlsberg, die Stefan Bachmann als Interimsort für das Schauspielhaus von einer Brache in einen urbanen Gemeinschaftsgarten und Wohlfühlort verwandelt hat. Dass er dies geschafft hat, noch dazu auf der sogenannten falschen Rheinseite von Köln im Stadtteil Mülheim, ist ein großes Vermächtnis. Mitten durch Publikum bahnt sich ein dampfender Partybus mit Liveband drauf. Heraus springen pastellfarbene Glitzerwesen. Sie sind die Hofgesellschaft, in der alle Liebeswirren angelegt sind. Herzog Theseus will Hippolyta heiraten, während der tyrannische Ägeus seine Tochter Hermia mit Demetrius zur Ehe zwingen will. Doch mit Verachtung straft Hermia den Verlobten. Schauspielerin Rebecca Lindauer knallt ihm beim Wegdrehen ihre Klatschbäck ins Gesicht. Mit ihrem Lover Lysander, Justus Meyer scheint mit langen Haaren und zartgelber Frottehose direkt aus einer Boyband entsprungen, hüpft sie verwegen in den Bandbus und flieht in den Wald. Das Publikum zieht hinterher, zum Abschiedsrundgang durch die Theaterkulissen bis zu den Sitzplätzen. Auf der Bühne wartet schon das eifersüchtige Elfenpaar, gekleidet als zottelige Zwillinge in Giftgrün. Aus ihrer Eifersucht entsteht das ganze Chaos.
Ah, Oberon der Eifersüchtige.
Eine Riesenfreude, hier beim Mondschein mit dir zu sitzen, Titania.
Schlecht gelaunt und eifersüchtig, wie immer.
Du Miststück! Wie kannst du dich hier hinhocken und schamlos drüber herziehen, dass Hippolyta und ich uns gut verstehen, obwohl du doch genau weißt, dass ich genau weiß, dass du den Theseus liebst?
Die eingesetzte Liebesdroge führt zu absurden Neuamuren und Mésalliancen, zu Stalking und Übergriffen. Ein grandioses, apokalyptisches Bühnenbild hat Moritz Müller dazu geschaffen. Der bei Shakespeare so magische Zauberwald ist hier zum imposanten Haufen echter, gefällter Bäume geworden. Einmal stürzt Müll von der Decke. Ist das ein letzter Abenteuerspielplatz der Spezies Mensch kurz vor dem Untergang? Aufgekratzt klettert das Ensemble in den künstlichen Glitzerklamotten darauf herum. Eher pflichtschuldig werden die Klimawandel-Anspielungen aus dem Shakespeare-Text aufgesagt. Die Weltuntergangsmetapher der Bäume ist an diesem Abend eher ein verdrängtes Warnsignal. Stattdessen wird ein poppiges Liebesmusical gefeiert.
Süße, begreif mich doch. Wenn ich an deiner Seite liege, dann lüge ich nicht. Ich liebe.
Mein Lieber, aus Liebe und
okay.
Respekt.
Ja?
Leg du dich lieber weiter weg, das wird mir zu direkt. Behalt bei dir deine Hände. Ich hoffe, deine Liebe reicht bis an dein Lebensende.
Love is quick as a shadow, short as any dream.
Echt jetzt?
It brings the lightning, a flash on a screen.
Wer mit wem und wer nicht, da verliert man bei Shakespeare und auch bei Jan Bosse leicht den Überblick. Kreischend und irgendwie bedauernswert hetzt Katharina Schmalenberg als Helena ihren Liebesobjekten hinterher oder wehrt sich vor ihren seltsamen Übergriffen. Und dann gibt es noch den dritten Handlungsstrang, die Theatergruppe aus Handwerkern, die im Wald probt. Sehr lustig. Lustig tyrannisiert der Regisseur seine Schauspieler, die stets den Text vergessen, und nimmt den Theaterbetrieb auf die Schippe, bis Zettel oder Bottom nicht in einen Esel, sondern in ein Einhorn verwandelt wird. Eine Paraderolle für Schauspieler Bruno Kathomas, der in Nacktsuit und Regenbogenschweif zu komödiantischer Hochform aufläuft. Im rot angeleuchteten Geheimgang per Live-Video übertragen, trifft er sich mit Titania zum Liebesspiel, aus dem er in existenzieller Verwirrung wieder erwacht.
Leute, ich kann euch von Wundern berichten. Ich hatte eine ganz seltsame Vision. Ich hatte einen Traum, das sprengt den Menschenverstand zu sagen, was das für ein Traum war.
Für noch mehr Tiefe ist an diesem Abschiedsabend trotz melancholischer Liebeslieder leider kein Platz. Prall, lustig und poppig ist er, eine Feier der Liebe, die sich als Buchstaben auch in den gelben Overalls der Bandmitglieder findet. Eine Hommage ans Publikum. Doch was sie sonst sein soll in Zeiten der Spaltung und wie wir dahin kommen, darauf findet dieser bunte, aber etwas belanglose Abend leider keine Antwort.
Sagt Dorothea Markus über den Kölner Sommernachtstraum. Er ist ein in Europa gefragter Opernregisseur. Dieses Jahr wird der kanadische Theatermann Robert Carson 70 Jahre alt. Auch bei den Salzburger Festspielen ist er nicht unbekannt. Den Rosenkavalier von Richard Strauss hat er dort schon auf die Bühne gebracht. In der Festspielstadt hat er sich diesmal Mozarts Oper La Clemenza di Tito von 1791 vorgenommen. Dem römischen Kaiser Titus wurden übermenschliche Güte nachgesagt, denn er verzieh sogar seinen Todfeinden. Die Geschichte also über den milden Herrscher, die passte wohl ins Bild des aufgeklärten Monarchen am Ende des 18. Jahrhunderts. Mozarts Zauberflöte gilt als Bühnenliebling. La Clemenza hat's da schon schwerer. Robert Carson interessiert daran, was macht eine gute Regierung aus? Franziska Störz sah das.
Ein leerer Sitzungssaal im italienischen Parlament. Die blonde Frau im schwarzen Lederrock mit High Heels will zurück an die Macht. Sie ist eifersüchtig auf Tito, den charismatischen, zugewandten Regierungschef, der zu Beginn jeder Sitzung erstmal allen die Hände schüttelt. Der Abgeordnete Sesto ist sein besonders enger Freund. Tito will sogar dessen Schwester heiraten. Das ist zu viel für Vitellia, die sich Hoffnungen auf die Heirat mit dem Staatsoberhaupt gemacht hatte. Und sie plant mit dem ihr hörigen Sesto als Drahtzieher den Sturm aufs Kapitol samt Titos Ermordung. Alexandra Marcellier hat äußerlich gewisse Ähnlichkeit mit der italienischen Regierungschefin Giorgia Meloni. Und auch das gibt Robert Carsons Inszenierung dieses antiken Stoffs die Aktualität eines brisanten Politkrimis. Den Sturm aufs Kapitol erleben wir nämlich in allzu bekannten Bildern aus Washington nach den letzten US-Wahlen. Zwischen Tricolore und Europaflagge ringt Daniel Behle als virtuos singender Tito um seinen Glauben an die Macht der Güte und um Vertrauen in seine Parteifreunde. Das Volk, dem der Chor Canto d'Orfeo eine herrlich homogene Stimme verleiht, steht hinter ihm. Doch in Robert Carsons Version der Mozart-Oper übernimmt die intrigante Vitellia noch im preisenden Schlusschor seinen Platz. Sie hat Sicherheitsmänner und Parlamentssprecher Publio mit einer hübschen Summe bestochen. Tito wird erstochen, seine Unterstützer mit vorgehaltener Pistole abgeführt. Dass auch gerade wieder Politiker angegriffen werden, Fälle von Korruption und Landesverrat uns beschäftigen, zeigt, wie viel wir noch immer mit der Zeit der römischen Cäsaren vor 2000 Jahren zu tun haben. Noch spannender wird der Abend durch die herausragende musikalische Darbietung, denn bereits in der Ouvertüre präsentieren Dirigent Gianluca Capuano und das Barockorchester Les Musiciens du Prince Monaco einen äußerst kraftvollen, expressiven Mozartklang in straffen Tempi. Alle emotionalen Abgründe werden musikalisch ausgelotet. Die Rezitative sind gut gekürzt. Ja, zu Beginn des zweiten Aktes wird auch einfach mal gesprochen. Cecilia Bartoli erfüllt erneut auf höchstem Niveau die Erwartungen an eine exzellente Interpretation der schwierigen Partie des Sesto. Auch die junge Anna Tetraschwili als Anjo lässt mit runder, tragfähiger Stimme aufhorchen und kann mit Melissa Petits schön timbrierter Servilia in den zarten Liebesduetten berühren. Ildebrando d'Arcangelo als Publio ist ebenfalls eine Luxusbesetzung. Regisseur Carson gibt den beiden Hosenrollen keine klare geschlechtliche Einordnung durch das Kostüm. Offene Haare, feminine Hosenanzüge. Sesto und Anjo könnten hier durchaus auch Frauen sein. Diese gut 200-jährige Mozart-Oper lässt in dieser Lesart überraschend intensiv über viele aktuelle Themen unserer Gesellschaft nachdenken, auch wenn nicht jede der Übertragungen ins Heute greift. Der gottgleiche Alleinherrscher sitzt ja glücklicherweise nicht in europäischen Parlamenten, oder? Mit diesem Tito zeigen die Salzburger Festspiele, dass die Oper eben doch politisch war und ist, und das Programm dieser Saison ist um eine sehens- und hörenswerte Produktion reicher.
Sagt Franziska Stürz. Sie hat von den Salzburger Festspielen berichtet. Das Berliner Theatertreffen geht an diesem Pfingstwochenende in die Schlusskurve. Am 2. Mai hat es begonnen, am 20. endet es. 10 bemerkenswerte Inszenierungen wurden gezeigt. Im Rahmenprogramm, da trafen gestern Kuratorinnen, ein Künstler und der Leiter der Bundeszentrale für politische Bildung zusammen. Es ging um die Frage, was tun, vom Umgang mit neurechten Kulturkämpfen. In der Gesprächsreihe Art of Assembly, Versammlungskunst, die in loser Folge Themen aus dem Bereich Kunst, Aktivismus, politischer Theorie diskutiert. Eberhard Spreng berichtet.
Der Kulturkampf, der von der sogenannten neuen Rechten in den pluralen demokratischen Gesellschaften seit Jahren geführt wird, folgt einem Konzept aus der Vergangenheit. Und ausgerechnet einem eines marxistischen Denkers und Politikers. Antonio Gramsci schuf die Vorstellung von der kulturellen Hegemonie, die rechte Denker seit Jahren in öffentlichen Debatten erringen wollen. Moderator Florian Malzacher begrüßte das Publikum mit einer Einführung in die Problematik. Mit Perfidie hat die extreme Rechte den antifaschistischen Philosophen Antonio Gramsci gekapert und dessen Konzept der kulturellen Hegemonie. Um Wahlen zu gewinnen, muss zunächst die kulturelle Vorherrschaft errungen werden über alle zur Verfügung stehenden Kommunikationswege. Diese neue Diskurshoheit verändert die gesamte gesellschaftliche Debatte. Wahlerfolge sind dann nur der letzte Schritt. Genau das erleben wir in den letzten Jahren. Eingeladen, um sich über die verschiedenen Formen des Widerstandes gegen die Revolution von rechts auszutauschen, referierten die 4 Teilnehmerinnen und Teilnehmer zunächst ihre sehr unterschiedlichen Erfahrungen in Deutschland, Kroatien und Polen. So schilderte der kroatische Autor und Regisseur Oliver Friljic, den man in Berlin vor allem von seinen Inszenierungen am Gorki-Theater kennt, frühe Formen der Zensur und Verfolgung im postjugoslawischen Kroatien. Die polnische Kuratorin Joanna Warscha erinnerte an einen Erfolg beim Kampf mit der polnischen PiS anlässlich der Venedig-Biennale von 2022 und schilderte das Kulturverständnis einer Regierung, die Polen zuletzt 8 Jahre lang regierte. Es gibt einen tragischen Umstand innerhalb all dieser politischen Veränderungen. Eine rechte Kunst oder ein rechtes Theater gab es gar nicht. Es musste erst erfunden werden. Das haben wir in der Zeit der PiS-Regierung erlebt. PiS hat die Kulturausgaben tatsächlich erhöht, aber nur für Diskurse, die eine nationale Opferrolle bestätigen. Es gab also Geld für alles, was die Polen als Opfer zwischen den Mächten Deutschland und Russland schildert. Eher politisch komfortabel ist die Situation der Kampnagel-Leiterin Amelie Deuffelhardt. In Hamburg ist die AfD keine sehr starke Kraft und der Kultursenator Carsten Broster ein Garant für den freien künstlerischen Ausdruck eines Kulturhauses, das ein dezidiert diverses und inklusives Programm macht. Bei der Frage, ob Widerstand gegen die neue Rechte auch den kontroversen Dialog mit Denkern der rechten Szene einschließt, ist sie bei dieser weitgehend in Englisch geführten Debatte skeptisch. Wenn Sie viele Migranten und Geflüchtete in Ihrer Institution haben und Menschen aus verschiedenen Ländern bei Ihnen arbeiten, dann wollen Sie keinen hereinlassen, der auf deren Abschiebung abzielt. Denn die fühlen sich dann nicht mehr safe. Ein großes Dilemma. Diese Gretchenfrage im Umgang mit der neuen Rechten, die Frage nach Abgrenzung oder Debatte, führte zu der einzigen Kontroverse in einem doch etwas zu einvernehmlichen Gespräch. Thomas Krüger, der Leiter der Bundeszentrale für politische Bildung, widersprach Amelie Deuffelhardt.
Ich finde es zynisch, irgendwie zu sagen, wir ziehen uns in unsere Tempel zurück und lassen das Geschäft, die Zivilgesellschaft machen. Was wir brauchen, ist Courage und die Schaffung von Solidaritäten mit denen in ländlichen Räumen, denen es wirklich schlecht geht, die unter Druck sind, die diesen Druck täglich erfahren und nicht die komfortable Situation von Kampnagel oder von den Berliner Kultureinrichtungen haben.
Krüger schlug einige zumeist aktivistische Kunstformen vor, zwischen Dadaismus, öffentlicher Performance und Hausbesuchen bei AfD-Politikern, um dem Druck von rechts aktiv entgegenzutreten. Wie er, so glaubt auch Johanna Warscha, an einen quasi ontologisch linken Kern der Kunst.
Maybe art is not saving lives, but
Kunst rettet wohl kein Menschenleben, aber sie ist eine Sprache, mit der wir Widerstandskraft trainieren können, Hoffnung, Werte schaffen und untereinander Signale austauschen. In einer politischen Situation, die sich so rasch verschlechtert, ist die Förderung kultureller Werte eben auch eine Rolle der Kunst. Sie hat eine letztlich linke DNA. Selbst eine Inszenierung des diesjährigen Theatertreffens könnte, nach Thomas Krügers Meinung, Waffe im aktuellen Kulturkampf sein. Das Zürcher Spektakel Riesenhaft in Mittelerde, eine inklusive, anarchisch-trashige Immersion, könnte auch die arabischen Jugendlichen in Neukölln begeistern. Man müsste die Inszenierung eigentlich nur vom schicken Wilmersdorf in deren soziale Räume tragen.
Meint Eberhard Spreng. Der Internationale Museumstag, er findet morgen am Pfingstsonntag statt. Die teilnehmenden Museen öffnen ihre Häuser, machen Führungen, zeigen, was sie haben, was sie können. Neue Museen entstehen in Deutschland ja nicht mehr so viele. Am Kulturforum etwa ist das Museum Berlin Modern im Bau befindlich. Wir haben Thomas Otten eingeladen. Er ist der Gründungsdirektor des MIQA, das Museum im Quartier, LVR, Jüdisches Museum im Archäologischen Quartier in Köln. Und da war der Architektenwettbewerb schon 2008, die Grundsteinlegung 2018. Meist dauert sowas ja alles länger und wird teurer. Ihn habe ich gefragt, wann rechnen Sie denn mit Eröffnung oder mit der Fertigstellung?
Ich habe neulich schon mal gesagt, ich bin ja nur ein schlichter Archäologe, kein Hellseher, aber wenn ich mal für mich sehe, was auf der Baustelle passiert und im Moment passiert da erfreulich viel, dann habe ich da schon eine Zeitschiene Richtung 2027, 2028, wo eine Eröffnung greifbar sein könnte. Wir kriegen jetzt im Sommer neue Zahlen der Stadt, dann werden wir es genau wissen. Aber im Moment passiert glücklicherweise sehr viel und gerade der Hochbau, der Stahlbau, der lange problematisch war, geht im Moment sehr zügig voran.
Wir wissen aus der jüngeren Forschung, dass es an den Rheinstädten in Worms, Speyer, in Mainz, den sogenannten Schumstädten, sehr lebendige jüdische Gemeinden im Mittelalter gab. Köln war die größte Stadt des Mittelalters. Zentral war der sogenannte Vicus Judaicus, ein jüdisches Viertel, ein sehr lebendiges, ein großes Viertel. Man sieht, wie bedeutsam und zentral das war daran, dass das MIQA, das Museum im Quartier, dem Sie als Gründungsdirektor vorstehen, da ist, wo heute das historische Rathaus ist, also absolut zentral. Was hieß das fürs mittelalterliche Köln und was heißt das für uns heute? Was liegt da buchstäblich uns zu Füßen?
Ja, wir haben ein Geflecht aus Schichten, aus Mauern, aus Fundamenten, aus Bauten aus 2000 Jahren. Das Ganze beginnt ja in der römischen Zeit. Na klar, Köln als Römerstadt und da eben auch der Palast, das Prätorium. Immerhin heute auch UNESCO-Weltkulturerbe. Das ist auch in der Öffentlichkeit sehr bekannt und gutiert. Was viel weniger bekannt ist, ist, dass wir im Prinzip über diesen römischen Schichten im Mittelalter die jüdische Ansiedlung haben, die bedeutend war, die über mehr als 400 Jahre seit dem frühen 11. Jahrhundert da gesessen hat, gelebt, gearbeitet hat. Und wir fassen es bei uns im Museum unter dem Begriff des Zusammenlebens auf und werden das auch kuratorisch genauso vermitteln. Das überrascht erstmal, weil man natürlich an mittelalterliche Judenpogrome denkt, der Antijudaismus. Das sind natürlich Dinge, die damals auch stattgefunden haben, die wir auch sehr, sehr genau historisch verorten können und natürlich auch mit vermitteln in unserer Geschichtserzählung. Aber wir haben eben auch diese langen Phasen des Zusammenlebens und ganz erstaunlicher Bezüge zwischen der christlichen und der jüdischen Stadtgesellschaft.
Sie werden, und darum haben wir Sie eingeladen, weil morgen Tag des Museums, Internationalen Museumstag, über Wie stellt man sowas heute aus? Es reicht ja nicht, heute mehr einfach zu sagen, ich stelle da jetzt eine Menorah hin oder eine Torah oder ja, zentrales Exponat ist die sogenannte Mikwe, das Ritualbad, über dem, glaube ich, alles errichtet wird. Wie machen Sie das?
Ja, wir sind ja insofern auch ein besonderes Museum. Es ist ja ein Archäologiemuseum, ein Geschichtsmuseum und wir haben diesen umfangreichen archäologischen Rundgang unter Tage, wenn man so will, also die Stadt unter der heutigen modernen Stadt. Und das wird eben für die Besucher das sicherlich eindrucksvollste Erlebnis sein, durch diese Schichten durchzulaufen. Und die Ausstellung bauen wir ja mitten rein. Das heißt, wir stellen sofort den Kontext her zwischen den Objekten, den Funden, die wir gemacht haben und den Fundorten. Das ist natürlich eine sehr, sehr direkte Erzählung, die wir da realisieren können. Und im Museumsneubau werden wir dann diese Geschichte für die jüdische Epoche beziehungsweise für die jüdische Geschichte Kölns weitererzählen bis zur Fertigstellung des Museums. Also auch bis in die heutige aktuelle Gesellschaft. Und die Frage, wir haben eben über das Verhältnis der jüdischen Kölner Stadtbevölkerung zur christlichen gesprochen. Die Frage stellen wir uns natürlich heute auch.
Wir sprechen, Thomas Otten, in einem Moment, da Museen als Diskursorte und sichere Räume der Kunstfreiheit Beachtung finden, aber auch angegriffen werden und geschützt werden müssen. Die uns beiden bekannte Leiterin des Frankfurter Jüdischen Museums wurde Anfang des Jahres im Hamburger Bahnhof Berlin, immerhin auch einem Museums- und Kulturbau von Aktivisten pro-palästinensischen, niedergebrüllt und bedroht. Welche Aufgabe hat Ihrer Meinung nach, und ich vermute mal, dass Sie das intensiv diskutieren, so ein jüdisches Museum zentral gelegen in der größten nordrhein-westfälischen Stadt heute schon und welche wird es künftig haben?
Wir müssen neben dem Aspekt des Ausstellens, des Vermittelns von Geschichte, müssen wir auch Forum sein, also ein Ort des Austausches, des Dialoges. So ist Miriam Wenzel, die Sie eben angesprochen haben, aus Frankfurt ja auch unterwegs, zu betonen, dass dieser Dialog geführt werden muss und nicht abgebrochen werden darf. Und dafür haben auch gerade jüdische Museen in der aktuellen Situation eine ganz besondere Aufgabe. Sie sind eigentlich die Orte, wo diese unterschiedlichen Positionen diskutiert werden können und wo man mit dem Bezug auf auch geschichtliche Entwicklungen immer wieder vergleichen kann, was ist damals passiert in der gesellschaftlichen Diskussion, in der Frage der Ausgrenzung, aber auch wieder der Reintegration über die Jahrhunderte. Das sind ja gesellschaftliche Prozesse, an denen man lernen kann und das ist eigentlich unsere Aufgabe, das immer wieder zu verdeutlichen.
Anfeindungen irgendwelcher Art haben Sie in diesen Wochen nicht oder noch nicht erlebt?
Haben wir nicht erlebt, Gott sei Dank.
Sagt Thomas Otten, er ist der Gründungsdirektor von Mikwa, dem jüdischen Museum im Quartier in Köln. Das Gelände der Buchmesse im marokkanischen Rabat gleicht ein bisschen einer Zeltstadt. Das hat unsere Korrespondentin Franziska Wels erfahren. Gedränge herrscht, Menschen schlendern an Ständen entlang, hören Diskussionen zu Themen, die sie sonst nirgends hören können. Dafür stehen sie auch Schlange, wie etwa Aya aus dem nordmarokkanischen Meknes. Sie ist angereist.
Ich bin hierher gekommen, um den berühmten Schriftsteller Osama Muslim zu sehen, um eine Widmung von ihm zu bekommen und die Ehre zu haben, mit ihm zu diskutieren. Wie Aya geht es Tausenden. Normal sind rund 8000 Besucherinnen und Besucher pro Tag. Am 11. Mai sind es fast dreimal so viele. Die meisten wollen Osama Muslim sehen, einen Autor aus Saudi-Arabien, der Fantasy-Romane schreibt, in denen er unter anderem historische Erzählungen mit mystischen Figuren vermischt. Zum Beispiel eine Hexe, die den Mord an ihrem Vater rächen will. In Rabat will er sein neuestes Werk vorstellen aus der Reihe 4, auf Deutsch Furcht. Doch das Ganze läuft etwas aus dem Ruder. Kreischende Fans, Gedränge, einige fallen sogar in Ohnmacht. Der Messeleitung wird das zu unheimlich. Die Signierstunde wird abgebrochen. Osama Muslim entschuldigt sich später in einem Video auf seinem Instagram-Account bei seinen Fans. Trotz vielfältiger Ablenkungen wie Social Media oder Smartphones habe Lesen in Marokko weiterhin Tradition, auch für junge Menschen, meint die Journalistin Khulud Kebali. Außerdem habe sich die Literatur in Marokko über die Jahre verändert. Früher hätten sich viele Jugendliche oft nicht von Büchern angesprochen gefühlt. Heute sei das anders.
Parce qu'on a des écrivains jeunes,
Weil wir junge Autoren haben, die also sehr nah an der Lebenswirklichkeit sind und Themen erwähnen, die ein wenig, ich möchte nicht sagen tabu sind, weil das Wort Tabu in Marokko nicht mehr wirklich existiert, aber Themen, über die wenig gesprochen wird. Daher fühlen sich die Jugendlichen eher angesprochen und sie identifizieren sich mehr. Das gilt allerdings nur für einen Teil der marokkanischen Gesellschaft, die Schichten mit Zugang zu Bildung. Laut Zahlen der Regierung können rund 10 Millionen Marokkanerinnen und Marokkaner weder lesen noch schreiben, fast ein Drittel der Bevölkerung. Viele von ihnen aus dem ländlichen Raum und einkommensschwach. Für die bürgerliche Schriftstellerin Leila Slimani gehören Tabus durchaus auch heute noch zum marokkanischen Alltag. Die 42-jährige Franco-Marokkanerin ist in Marokkos Hauptstadt Rabat groß geworden. Heute lebt sie in Lissabon in Portugal. Sie prägt öffentliche Debatten in Frankreich und Marokko über Sex, Identität, Gewalt und Klassismus. Während einer Podiumsdiskussion auf der Buchmesse wird sie deutlich. Das Leben ist für alle hart, es ist kompliziert. Wenn man wenigstens in Ruhe lieben könnte, in Ruhe Sex haben könnte, ohne dass jemand kommt und einem sagt, wie, was, warum und dafür im Knast landet. Worauf Slimani hier anspielt? Paragraph 490 des marokkanischen Strafgesetzbuchs bestraft etwa Sex vor der Ehe mit Gefängnis und auch Homosexualität ist in Marokko strafbar. Wie schwierig es in dem Land noch immer sein kann, offen über Homosexualität zu sprechen, zeigte sich auf der Buchmesse vor 2 Jahren. Damals war zunächst eine Lesung mit Signierstunde angekündigt zum Roman Memoiren einer Lesbe der jungen Autorin Fatima Zahra Amskar. Doch das Kulturministerium schritt ein und verbot das Buch für die Messe nach einem öffentlichen Shitstorm. Islamisten hatten im Internet Stimmung gegen Fatima Zahra gemacht, sie erhielt Morddrohungen. Fatima Zahra Amskar, Leila Slimani und andere marokkanische Autorinnen und Autoren schreiben für Veränderung, für Würde, sagen sie. Sie wissen, es ist ein mühsamer, langwieriger Prozess, aber durch ihre Arbeit wie auch die zivilgesellschaftlicher Organisationen diskutiert Marokko immer häufiger über Themen wie Sexualität und sexuelle Minderheiten, vielleicht auch irgendwann uneingeschränkt auf der Buchmesse.
Berichtet Franziska Welz. Die Kulturmeldung mit Henning Hubert beginnt mit Neuigkeiten zum Berlinale-Gewinner Mohammad Rasoulov.
Der Regisseur, der beim Filmfestival in Cannes erwartet wird, ist offenbar vor einigen Tagen aus dem Iran ausgereist bzw. geflohen. Das ist die Berichtslage nicht eindeutig. Rasoulov hält sich jedenfalls laut einem Medienbericht inzwischen in Deutschland auf. Der britische Guardian berichtet, er habe über Bergpfade zu Fuß die Landesgrenze überquert. Die Nachrichtenagentur AFP zitiert diplomatische Quellen mit den Worten: Die Bundesregierung lässt nicht nach in ihren Bemühungen, die mutige Zivilgesellschaft im Iran zu unterstützen. Rasoulov hatte bereits am Montag auf Instagram mitgeteilt, dass ihm die Ausreise aus dem Iran gelungen sei. Der Regisseur will in Cannes seinen neuen Film Der Samen der heiligen Feige vorstellen. Die iranischen Behörden hatten Mohammad Rasoulov unter Druck gesetzt, den Film aus dem Wettbewerb zurückzuziehen. Der Berlinale-Gewinner war im Iran nach Angaben seines Anwalts wegen Verschwörung gegen die nationale Sicherheit unter anderem zu 8 Jahren Haft sowie Auspeitschungen verurteilt worden. Über 6 Jahrzehnte hinweg stand Dabney Coleman für Film- und TV-Produktionen vor der Kamera. Gebucht wurde er als der Fiesling in Komödien. Nun ist der Schauspieler in Kalifornien gestorben. Berühmt wurde Coleman etwa als zudringlicher Boss in der Komödie Warum eigentlich bringen wir den Chef nicht um? Oder als sexistischer Regisseur in Tutsi aus dem Jahr 1982. Ein Macho, der für seine Sprüche ganz schön einstecken musste.
Well, I'm just trying to make a certain statement here, and I'm looking for a very specific physical type.
Mr. Carl, I'm an actress. I'm a character actress. I can play this part any way you want.
Honey, I'm sure that you're a very, very good actress. It's just that you're a little bit too soft and genteel. You're not threatening enough.
Not threatening enough? How's this? You take your hands off me, or I'm going to knee your balls right through the roof of your mouth. Is that enough of a threat?
Tochter Quincy nannte ihren Vater einen großzügigen, neugierigen und humorvollen Mann, der die Menschen gerne zum Lachen brachte. Vor 10 Jahren war der Emmy-Preisträger auf Hollywoods Walk of Fame mit einem Stern verewigt worden. Dabney Coleman wurde 92 Jahre alt. Der Gegenprotest gegen das Einknicken vor anti-israelischen Protesten in Amsterdam hat gewirkt. In einer Stunde wird das Jerusalem-Quartett doch spielen. Der Live-Auftritt aus dem Konzertgebau findet unter zusätzlichen Sicherheitsmaßnahmen und Änderungen des Besucherstroms im Gebäude statt und wird auch gestreamt werden. Ursprünglich hatte das Management des Konzerthauses zwei Auftritte des israelischen Streichquartetts abgesagt, weil die Sicherheitslage bei Unruhen hätte prekär werden können. Nach einer Protestnote berühmter Künstler sagt das Konzertgebäude nun, jedes Konzert muss stattfinden können. Wir müssen uns weiterhin für die Freiheit einsetzen.
Die Kulturmeldungen waren das mit Henning Hubert am Ende dieser Ausgabe von Kultur heute. Michael Köhler dankt für Ihr Interesse daran. Weil die Extremwetter weltweit zunehmen, muss die Kollegin gleich in den Informationen am Abend auch über die Hochwasser in Südwesten Deutschlands berichten. Dies ist dort ein Thema, aber auch die Debatte um den Mindestlohn. Ihnen ein gutes Wochenende.